Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Commander Kompass Ausgabe. Mal wieder an einem ganz signifikanten Datum, nämlich an May the 4th nehmen wir heute auf, am 4. Mai. Und diesmal nur zu zweit. Servus Freddy, wie geht's dir?
Servus, also demnach, weil Jochen immer noch im seinen eigenen Stormturn festsitzt und ich definitiv die Macht brauche, da jetzt nicht die Rückhand auszupacken. Wir sind mir mal in der Downtime am Podcast aufnehmen und ich finde das ganz gut.
Genau. Du sagst es schon ganz richtig. Jochen hat tatsächlich die Wahrheit erkannt und die Macht und ist jetzt ein monoschwarzer Stormspieler geworden mit Crick. Und das kommt auch, bringt uns schon direkt zum Thema der heutigen Folge, Freddy, wo wir heute gemeinsam darüber reden werden. Nämlich, und da gehört monoschwarz Storm dazu, Decks, die oft als unfair wahrgenommen werden oder unfair wirken, einen Ruf haben vielleicht auch, oder die wir selber in der Vergangenheit vielleicht auch, denen wir begegnet sind und mit denen wir Erfahrungen gemacht haben, wo wir das Gefühl hatten, irgendwie ist das jetzt nicht hundertprozentig das, was wir uns unter einem spaßigen, spannenden, abwechslungsreichen Magic-Spiel vorstellen.
Richtig, und wichtig ist auch die Unterscheidung, dass unfair und unfun zwei verschiedene Dinge sind, aber trotzdem einen gewissen Venn-Diagramm überlappen haben. Also oftmals löst unfair eine Situation der Hilflosigkeit aus, der dass die Ressourcen ungleich verteilt sind und eben jemanden, sag ich jetzt mal kurz, die falschen Karten gedealt worden sind. Während an Fun ein bisschen mehr spielerabhängig sein kann und vor allem auch viel mehr situationsabhängig, und während unfair oft unfun beinhaltet, muss es unfun nicht automatisch unfair.
Genau, und was wir auch vielleicht gleich zu Beginn der Folge einfach nochmal betonen, langjährige Hörerinnen und Hörer werden das natürlich wissen, aber einfach um das nochmal klar zu sagen, das sind Themen, wo wir einfach von unserer subjektiven Warte sehr stark auch ausgehen, und es ist überhaupt nicht in unserer Absicht, irgendwie jetzt Leuten vorschreiben zu wollen, wie sie zu spielen haben oder irgendwas zu kritisieren oder sogar das auf eine menschliche Ebene zu bringen. So am Ende des Tages, wenn alle Leute, die am Tisch sitzen, einverstanden sind mit was auch immer die Spielerfahrung ist und welche Decks auch immer dabei sind, dann ist das immer legit und immer gut. Nur es gibt eben bestimmte Decks, wo es dazu kommen kann, dass es Konflikte am Tisch gibt, dass Leute keinen Spaß daran haben oder dass eben dieser Vorwurf der Unfairness kommt, also das ist ein unfaires Deck. Und über diese Decks wollen wir eben heute reden, einfach um eine Grundlage zu schaffen, um auch vielleicht für alle Leute, die sich das jetzt anhören, zu reflektieren, spiele ich selber solche Decks oder was mache ich, kann ich mich wiedererkennen, bin ich mal solchen Decks begegnet und ich weiß vielleicht nicht genau, was mich daran gestört hat, aber das ist vielleicht so ein bisschen. Wir versuchen so ein bisschen zu identifizieren, was die Elemente an diesen Decks sind, die, glaube ich, da oft zu Missverständnissen führen könnten.
Richtig. Und wie wir jetzt halt rangehen werden, ist, wir werden erstmal ein bisschen die großen Strategien vorstellen, einzelne Karten, die repräsentativ sind für diese Strategien, ein bisschen, was als unfair gelten kann oder was zur kognitiven Reaktion führt von, hey, das ist unfair. Und das ist auch mehr als einfach nur Karten auswählen, sondern auch, wie man sich zum Beispiel am Tisch verhält oder einen gewissen Ruf, der in den Online-Communities rumläuft. Aber ich denke mal, wir wollen direkt gleich mal anfangen, weil es wurde angesprochen, und was wirkt mehr unfair, als nichts tun zu dürfen? Und wenn der Gegner da ein Stacks-Piece spielt, wie etwa einen Torpor-Orb, was verhindert, dass Kreaturen, die das Spielfeld betreten, ihre Enters the Battlefield-Effekte auslösen oder Triggered Abilities. Wenn man dagegen steht und ein Flicker-Deck etwas spielt, was komplett um diese eine Strategie gebaut ist.
Ich finde, wenn wir jetzt von Stacks ganz allgemein reden, das ist ja die erste Kategorie, das kann ja in unterschiedlichen Arten und Weisen sich Gestalt annehmen, ne? Also es kann sein, man spielt ein Deck, das komplett 100% auf Stacks geht. Und das ist ja ein sehr, sehr gutes Deck und in bestimmten Metas auch sehr, sehr wichtig, solche Decks zu spielen. Gerade wenn du eben weißt, wenn du sowas nicht spielst, bratzelt dir der nächste Mensch mit einer Infinite das Hirn weg. Und da ist es dann total legit. Die Sache an Stacks ist halt immer so ein bisschen, wenn dein Deck tatsächlich komplett dazu führt, dass andere Decks gar nichts mehr machen können und diese anderen Decks nicht darauf vorbereitet sind, so einem Deck zu begegnen, für mich war das in der Vergangenheit manchmal frustrierend, wenn ich solchen Decks begegnet bin, weil ich hatte dann das Gefühl so, okay, jetzt habe ich hier mein Deck gemischt, ich bin, was weiß ich, eine halbe Stunde durch den Münchner Verkehr gefahren, um mich irgendwo mit Leuten zu treffen, sage ich mal, oder habe mir extra diesen Abend freigenommen. Und jetzt kann ich gar nicht das Spiel spielen, für das ich hergekommen bin, weil ich kann quasi, es liegt ein Winter Orb, also noch was krasseres als der Torpor Orb, eine Karte, die verhindert, dass ich meine Länder enttappen kann, und ich kann halt nur ziehen und abwerfen und ziehen und abwerfen, weil ich quasi mein Mana ist einfach weg. Und das ist dann nochmal was anderes eben, als wenn man zum Beispiel einen einzelnen Torpor Orb in einem Deck spielt als Silver Bullet, um eben genau greedy Deckbau auch so ein bisschen zu punishen, also zu sagen, hey, guck mal, wenn du das Flicker-Deck spielst und dein gesamtes Artefakt-Removal ist eben in Form von ETB-Effekten, dann ist es natürlich auch einfach, dann hast du nicht drüber nachgedacht, dass jemand einen Torpor-Orb spielen kann und sowas kann halt passieren. So, und das ist, finde ich, erstmal auch irgendwo legit, vollkommen normale einzelne Stacks-Pieces zu spielen. Also ich würde sagen, das ist so ein bisschen so eine Bandbreite, weißt du, was ich meine?
Richtig. Aber das ist genau der Punkt, denn was lässt ein Deck unfair wirken? Nicht unfair, weil Stacks an sich ist ein gewisses Power-Level angesiedelt. Stacks ist High bis CEDH grundsätzlich. Und genau. Stacks ist auch dadurch einer der schwierigst zu piloten Archetypen in diesem Power-Level. Wenn man es aber rausnimmt aus diesem, wo es eigentlich okay ist und dann an einen niedriger Level-Tisch bekommt, dann hat man immer dieses gleiche Imbalance-Problem und ja, das ist unfair. Aber nur weil jemand quasi eine Silver Bullet spielt und diese durchkommt, heißt es nicht, dass diese Person automatisch einen Stacks-Deck spielt oder hart auf Stacks geht oder sowas. Also ich finde, Torpor Orb ist zum Beispiel sehr gut in kreaturenbasierten weißen Decks, die nicht unbedingt ETBs brauchen, weil ein Großteil der Decks wollen sowas haben. Und es gibt mehrere Arten, die diese Torpor-Orb-Effekte haben. Hushbringer wäre zum Beispiel eine Kreaturenversion davon.
Genau, ja.
Und das spiele ich auch zum Beispiel in meinen Ezio und Arden. Ich spiele auch da die kleine Stacks-Pieces. Aber das liegt eher daran, dass ich versuche, damit aufzucatchen. Weil wenn ich nicht die Möglichkeit habe, nach vorne zu ziehen mit meinem eigenen Card-Draw, dann kann ich aber Leute daran hindern, ihres effektiv einzusetzen. Und deswegen ist es wichtig, wenn man ein Deck spielt, wie eben ein Flicker-Deck, dass man vor allem Removal für solche Dinge wie Torpor Orb auch auf Plätzen hat, die nicht davon gecountert werden. Und das ist ein Lernprozess.
Ja.
Weil man natürlich ist man nicht jeder Karte bewusst in Magic. Das ist einfach nicht möglich. Aber trotzdem, wenn man weiß zum Beispiel, oh, ich hab mal gegen einen Torpor Orb gespielt und ich spiele ein ETB-Deck, dann sollte ich vielleicht anfangen, ist mehr oder weniger noch Nature's Claim reinzupacken, was eine Artefakt- und Enchantment-Removal auf einen Mana ist, wenn ich in grün bin.
Das ist genau richtig, was du sagst. Das ist eine bestimmte Lernkurve, die, glaube ich, jede Spielerin, jeder Spieler einfach so ein bisschen durchlebt, durchwandert mit der Zeit, wenn man eben über einen gewissen Zeitraum hinweg Commander spielt. Das ist zumindest was ich hatte. Also ich habe früher sehr viel stärker bestimmte Themes in meinem Deck maximiert. Also, dass ich gesagt habe, okay, das ist ein Enchantress-Deck und ich will, dass jeder Effekt, Removal, Ramp, ganz egal was, Wincons, alles in dem Deck muss Enchantment-basiert sein. Wann immer ich es Enchantment-basiert haben kann, will ich es Enchantment-basiert haben. Einerseits ist das natürlich cool, weil es macht dann, also du kriegst durch deine Yavimaya-Enchantress-Effekte viel, viel mehr Value. Auf der anderen Seite, je mehr du maximierst auf eine bestimmte Sache, und je mehr du dein Deck quasi wirklich in diese, so ein bisschen zu einem, sag ich mal, also diese Synergie wirklich, wirklich outmaxst, umso mehr wirst du eben verwundbar, wenn dir jemand Sand ins Getriebe streut. Und das macht halt der Torpor Orb zum Beispiel sehr gut gegen einige verschiedene Archetypes, die es gibt. Ich habe den auch in meinem Ruhan-Deck, das ist so ein bisschen so ein Judo-Deck, also ich habe viele so Damage-Reflect-Effekte drin und ein paar Sachen, die Angriffe forcen und generell sowas, was so ein bisschen so die Rahmenbedingungen verändert von dem normalen Magic, was Leute gewöhnt sind. Und ich merke halt auch sehr oft, dass Leute total überfordert sind oft oder überrascht sind, wenn dieser Torpor Orb kommt oder der halt ihnen richtig Probleme bereitet. Oder mir auch selber, früher hat der Torpor Orb mir massive Probleme in meinem Pramikon-Deck bereitet. Und da ist dann halt so die Frage, Und da kommen wir jetzt zurück, glaube ich, zu diesem unfair wirken versus unfair sein. Unfair sein ist, wenn wirklich eine objektive, große Differenz im Power-Level der Decks ist. Also wenn du quasi sagst, so dieses Deck ist einfach in einer anderen Liga. Aber wenn die Decks ungefähr in derselben Liga spielen und du nur eine Karte halt in dein Deck reintun müsstest, nämlich in dem Fall einfach ein Disenchant-Effekt oder irgendein Artefakt-Removal, das nicht auf einem Body drauf ist, dadurch wird dein Deck sich nicht massiv anders spielen. Dadurch wird dein Deck nicht massiv gegen die Decks, die du sonst in deiner Playgroup hast, auf einmal viel, viel stärker werden, sondern du machst das Deck ein bisschen variabler und das ist dann was, wo was vielleicht unfairer gewirkt hat, als es wirklich war.
Genau. Denn dieses Unfairwirken ist halt immer oftmals wie bei, ja, wie im Tierreich. Ist der Dodo ausgestorben, denn er hatte keine natürlichen Fressfeinde. Jetzt taucht ein natürlicher Fressfeind auf und der Dodo steht daneben und kann sich nicht mal verteidigen, als die Schweine auf die Insel gekommen sind. Die sind daneben dagestanden, wie die Schweine ihre Eier gegessen haben, weil sie nicht wussten, warte mal, auf dieser Insel sind keine Fressfeinde. Und oft ist mit einem Enchantress-Deck baut man sich immer mehr ein Dodo zusammen. Super effektiv für das, was es ist, aber sobald der Schwein auftaucht, ist man verloren.
Jetzt wusste ich gar nicht, dass der Dodo so ausgestorben ist. Oh man, der Arme.
Ja.
Press F for respect. Wenn ihr diese Folge hört, dann legt eine Schweigeminute für den Dodo ein. Aber der Punkt ist quasi so, einfach um das nochmal ganz kurz zu sagen, was du gesagt hast, die Frage ist halt, es ist eine Frage von einem evolutionären Anpassen. Also dein Deck kann sich eben auch ein bisschen weiterentwickeln und einer neuen Herausforderung, der es begegnet, eben an der erwachsen, ohne dass dir die Hände gebunden sind und dass du sagst, so, ich müsste jetzt massiv Geld investieren und das Deck, ich müsste meine komplette Mana-Base mit ABU-Duels ausstatten, um hier noch eine Chance zu haben. Nein, du brauchst einfach einen Disenchant-Effekt gegen den Torpor-Orb und schon hast du eine Wahrscheinlichkeit, allein das Wissen, dass du in deinem Deck eine Antwort darauf hast und nicht abhängig bist von dem Goodwill der anderen Spielerinnen am Tisch, macht schon einen großen Unterschied, um dieses Gefühl der Unfairness eben ein bisschen zu relativieren.
Und es muss ja nicht einmal deinen eigenen Plan widersprechen. Das ist ja auch noch was ganz Interessantes, weil einer der Lieblingskarten von Blackie in der Time Spiral-Folge, die wir aufgenommen haben, war Mangara auf Korondor, der für Tap, Doppelpunkt, Exile Mangara auf Korondor and Target Permanent ein Removal für Artefakte ist, der nicht der Kreaturen basiert ist, aber kein Enters the Battlefield-Effekt hat. Aber, so wie Mangara gewordet ist, kann man die Fähigkeit aktivieren, Mangara flickern und dann bleibt Mangara vorhanden, aber der Removal-Effekt geht trotzdem durch. Das ist vielleicht sogar ziemlich nützlich. Also man kann auch in seiner eigenen Strategie seine eigenen Workarounds finden.
Stimmt, genau. Also da ist einfach wiederum Magic einfach ein geniales Spiel und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das zu machen. Und trotzdem ist es natürlich schon so, und ich glaube, das ist so ein bisschen, das wird sich vielleicht auch als Thema oder als wiederkehrende Aussage ein bisschen durch unsere heutige Folge ziehen. Es ist immer ein feiner Grat, weil klar, letztlich kann man immer sein Deck anpassen gegen neue Herausforderungen und es ein bisschen besser machen, ein bisschen versatiler machen, ein bisschen resilienter machen. Nur, es kann natürlich auch der Punkt kommen, wo man das einfach nicht mehr möchte, weil das ist einfach dann, also man ist da schnell auch in diesem Wettrüsten, ne? Weil dann mache ich irgendwie das, dann sagt der andere, okay, dann wenn du mir jetzt meinen Torpor-Orb kaputt machst, dann spiele ich halt einen Winter-Orb und lass dich deine Länder nicht mehr enttappen. Und dann machst du wieder irgendwas und so weiter. Und es kann natürlich schon auch sein, dass das Sinnvollere ist, irgendwann nicht unbedingt sein eigenes Deck jetzt nochmal abzugraden, sondern tatsächlich wieder das Gespräch zu suchen mit den Mitspielerinnen und Mitspielern und zu sagen so, hey, was sind die Art von Spiele, die wir wollen? Was ist das Power-Level, auf dem wir wollen? Was ist die Art von Play-Patterns, die wir wollen? Wollen wir Stacks, Puzzles am Tisch lösen gemeinsam oder nicht? Und dann hat man das so. Also der Punkt ist quasi so, use your best judgment. Und manche Sachen wirken nur unfair und andere Sachen wirken halt unfair. Aber da wäre die Konsequenz dann vielleicht daraus, dass man miteinander redet, anstatt dass man was am Deck ändert.
Ja, bloß ich denke halt, was so Removal-Packages angeht, da sollte man sich schon ein bisschen diversifizieren.
Absolut. Ja.
Aber was ich ein Problem hatte und was so ein Lernmoment für mich war, war Recursion genauer zu betrachten. Recursion, was ich damit meine, ist eben Karten wieder aus dem Friedhof oder aus dem Exil, je nachdem, welche Effekte man verwendet, wieder zurück auf die Hand zu bekommen, um die gleichen Effekte nochmal zu spielen. Denn an meiner Anfangszeit, wo ich Commander gespielt habe, war es sehr, sehr häufig, dass Spiele so geendet haben mit Cyclonic Rift, Archaeomancer holt Cyclonic Rift zurück, Flicker Archaeomancer, um Cyclonic Rift zurückzuholen, spiel eine Kopie auf den Archaeomancer, um Cyclonic Rift zu holen.
Also basically halt ein Softlock eigentlich, ne?
Genau, und diese Softlock-Situationen können oftmals durch Recursion-Effekte ausgelöst werden, wie Eternal Witness, die für 3 Mana berühmt auf Enters the Battlefield eine Karte aus dem Friedhof wieder auf die Hand zurückgibt, oder Archaeomancer, der das gleiche für Instant und Sorceries macht.
Ja. Ich meine, es geht natürlich nicht immer über Recursion-Effekte. Ich hatte mal in einer bestimmten Iteration meines Riku-Decks relativ konstant, ohne es zu beabsichtigen, Softlock-Board-States, weil ich diesen Cataract-Leviathan gespielt habe, der, glaube ich, 9 Mana kostet. Und wenn er ins Spiel kommt mit 5-5, ein blauer Leviathan, bringt er alle anderen Permanents auf die Hände zurück, der Spieler. Und ich habe dann immer quasi ziemlich viel Mana gehabt und hatte Riku an Bord. Dann habe ich den Cataract gespielt mit einem Kloneffekt, habe den Original-Cataract wieder auf die Hand genommen und konnte dann eben auch regelmäßig einfach alles bouncen und relativ schnell wieder alles ausspielen. Also das ist auch eine Art von, sage ich mal, Softlock-Loop, der halt in dem Fall läuft die Recursion quasi über deine Hand und nicht über deinen Friedhof, wenn man so will.
Ja, genau. Also die immer wieder die gleichen starken Effekte immer und immer wieder verwenden. Das gibt's. Es gibt theoretisch einige Möglichkeiten, aber das ist halt das Erste, was mir aufgefallen ist, weil das war auch das, was ein bisschen so meine frühe Zeit und mein bisschen Hass für Cyclonic Rift etabliert hat. Naja, auch weil ich hatte den Cyclonic Rift danach, den habe ich mir auch ertauscht von einem Kumpel, der hier auch hier auf dem Discord ist. Servus, Marc. Und dann bin ich selbst in die Loops gekommen, ohne das zu wollen. Weil ich dann gegnerischen Archaeomancer geklaut habe. Und vor allem, das sind dann solche Spiele, die sich ewig hinziehen. Und das Problem ist, wenn man dagegen spielt, fühlt man sich halt oft einfach so extrem hilflos. So, ich kann alles, was ich mache, wird sofort wieder zunichte gemacht. Und es ist halt so ein langwieriges Rausziehen von einem eigentlichen Sieg, der bereits passiert ist. Oder vielleicht gewinnt man auch, wenn man genug Landdrops hat und dann kann man das irgendwie unterbrechen. Aber allein die Arbeit da reinzustecken, für was muss man jetzt halt ehrlich sagen, in das man auch aus Versehen reinfallen kann, wenn man zum Beispiel den Rift spielt und Archaeomancer, weil es sind beides gute Teile individuell in vielen Decks.
Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt daran, weil es ist tatsächlich was eine Art von Frustration eben auslösen kann bei Leuten, genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Man fühlt sich eben so chancenlos. Also dieses Gefühl der Unfairness kommt ja oft daher, dass man das Gefühl hat, ich kann jetzt gar nicht mehr, was ich jetzt mache, ist eigentlich egal so. Wenn ich jetzt was spiele, wird das mir eh wieder gebounced. Oder aber es funktioniert einfach nicht, weil halt der Torpor-Orb liegt oder was auch immer. Also alle Beispiele, die wir heute haben oder viele, werden in diese Richtung gehen. Man fühlt sich seiner Handlungsmöglichkeiten beraubt als Teilnehmer des Spiels, als teilnehmende Person. Und gerade bei diesen Loops ist es was oft man die Erfahrung macht, die andere Person hatte gar nicht vor, diesen Board State zu produzieren, sondern einzelne Karten in dem Deck, die halt alle für sich genommen Sinn machen, interagieren dann miteinander und man merkt, oh krass, ich kann das jetzt immer wieder tun. Entweder unbegrenzt in einem Zug, dann habe ich eine Infinite-Combo, oder Zug für Zug für Zug, dann habe ich einen Softlock oder was ähnliches. Und eigentlich will man das ja auch, nur man will vielleicht nicht immer unbedingt die Art von Spiel haben, die daraus sich ergibt, wenn die Mitspielenden nicht darauf vorbereitet sind. Und da würde ich jetzt sagen, und da bin ich interessiert, was du davon hältst, sehe ich so ein bisschen auch einfach neben dem üblichen Kommunikation, redet miteinander und so weiter, was wir oft genug schon sagen hier als Mantra, auch so ein bisschen so eine Frage von Expectation Management, würde ich jetzt mal sagen. Oder die Frage so, nehme ich was als Challenge oder halt als Time Waste? Also ist es für mich spaßig, die 2 Stunden da zu sitzen und zu versuchen, durch dieses Softlock durchzubrechen und das als Herausforderung zu nehmen? Oder sage ich lieber, ey, also irgendwie habe ich keine Lust drauf?
Also, in den meisten Fällen bin ich da ganz anders drauf, denn diese Soft Locks setze ich oft in meinen Kopf gleich mit, oh, ab diesem Zeitpunkt ist gewonnen. Das ist, weswegen ich eigentlich ja auch nicht mag, wenn Leute Tooth and Nail Infinites haben und dann die nicht spielen und ich danach erfahren dann so, wow, ab dem Zeitpunkt wäre es eigentlich vorbei, weil dann schalte ich quasi mental aus. Da wäre es mir fast lieber, wenn ich einfach weggekombot werde, weil dann bleibt mir nicht halt da. Aber wenn ich quasi wenn ich in meinen Gedanken habe, ab diesem Zeitpunkt ist es vorbei, dann find ich es für mich, und das würde ich jetzt aber ganz gerne wissen, was du davon hältst. Ich bin ab dem Zeitpunkt viel häufiger mittlerweile am Conceden einfach. Nicht aus Rage oder sonstiges, wenn ich sag halt wirklich dann, hey, gutes Spiel, der Lock ist da, ich sehe, ich kann nicht mehr draus spielen, lass noch eins machen, weil ich Bock habe auf die Dynamiken, wenn ich spiele, wenn man sich quasi die Hand gibt und nochmal eine neue Karten auszählt, weil der Win ist da, er hat sich's verdient und bevor man dann da sitzt und quasi rumsaltet, weil ah, dieses Puzzle ist zu hart oder irgendwie dann so, hätte man doch lieber gleich eine Infinite machen sollen, einfach ein Gegenüber sagen, quasi gut gemacht, ist es halt passiert und lass noch eins machen und dann schauen wir mal, ob du es nochmal machst. Und dann schauen wir mal, weil dann ist man auch sofort darauf vorbereitet, weil dann achtet man auch mehr, wie ist das passiert.
Also ich gebe dir da 100% recht. Für mich ist es einfach eine Frage, meine persönliche Herangehensweise an Magic, an Commander-Spiele ist, ich will eine gute Zeit haben. Und in dem Moment, wo ich aktiv in dem Spiel merke, ich habe keine gute Zeit, mache ich mir darüber Gedanken, was kann ich jetzt daran ändern? Und das kann dann entweder sein, okay, es ist ein Me-Problem, irgendwas an meinem Mindset, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen und es ist jetzt am Board State eigentlich alles in Ordnung und ich habe halt einfach Pech und ziehe schlecht, da kann niemand was dafür. Dann kann man versuchen, sich in Gleichmut zu üben. Oder es hängt mit irgendwas konkret zusammen, was halt meine Gegner gemacht haben. Also zum Beispiel, mein Gegner hat halt einen Softlock am Start. Und dann ist halt für mich die Frage, ziehe ich noch Freude daraus? Sehe ich noch irgendeine Line of Play, die mir vielleicht den Sieg zurückbringen kann und will ich die verfolgen, dann versuche ich das. Aber wenn ich sage, ich sehe jetzt wirklich keine Line of Play mehr, aus irgendeinem Grund möchte ich aber nicht aufgeben, weil warum auch immer, ich das halt nicht, passt halt nicht zu meinem Selbstbild oder was auch immer. Und dann sitze ich da noch eine halbe Stunde miserabel und ärgere mich nur über alle Leute, dann tue ich ja niemandem einen Gefallen damit. Da tue ich mir selber keinen Gefallen damit, da tue ich den anderen Leuten keinen Gefallen damit, weil die wahrscheinlich merken, dass ich da jetzt nicht so eine gute Aura versprühe, sage ich mal, nicht so einen guten Vibe habe. Und es ist einfach am Ende des Ergebnisses genau dasselbe, wie wenn ich einfach aufgegeben hätte, gesagt hätte, hey, good game, cool, passt, lass mal zum nächsten Spiel gehen. Bloß, man hat halt eine halbe Stunde sich dann damit gespart. Und von daher bin ich voll, also ich finde so conceden ist, da ist keine Shame drin, das kann man normalisieren. Genauso würde ich aber auch sagen, wenn jemand halt sagt, ich will es jetzt ausspielen und ich will das nochmal wissen und du musst mir jetzt schon, ich habe noch meine Spells auf der Hand, ich sehe noch Optionen für mich, auch wenn es ein Uphill Battle ist, dann kann das ja genauso witzig sein.
Richtig, aber ich bemerke halt viel mehr Leute sind ein bisschen advers, was Conceden angeht. Weil haben eigentlich schon längst mehr oder weniger aufgegeben im Gedanken, aber sitzen dann da und dann wird sich beschwert. Und dann darf man sich das anhören am nächsten Tag im Discord.
Eben, und das ist halt so ein bisschen das, was ich eben meine mit dem, was sind meine konkreten Handlungsoptionen, die ich jetzt halt habe. Und Conceden ist halt eine konkrete Handlungsoption. Also ich glaube, was häufig passiert ist, dass Leute vielleicht einfach das gar nicht auf dem Schirm haben, so, ich kann ja Conceden. Da denkt man gar nicht drüber nach, sondern man denkt nur so, boah, ich kann jetzt nichts machen, außer zu warten, bis der mich mit seinem 2-2-Viech hier langsam totkloppt, während er das gesamte Board downgelockt hat. Und das dauert jetzt noch irgendwie 30 Züge, das ist ja blöd. Conceden ist in dem Fall ja eine Art von, ich hole mir die Kontrolle darüber, wie mein Abend läuft, zurück. Also ich lasse dieses Spiel hinter mir und vielleicht auch die blöden Gefühle aus dem Spiel hinter mir und gehe mit einem frischen Mindset und einem frischen Deck und vielleicht auch ein paar klärenden Worten, falls es jetzt tatsächlich so war, dass man sagt, hey, guck mal, ich habe das Gefühl, dein Deck ist einfach vom Power-Level irgendwie. Da kommt mein Deck nicht, oder das Deck, das ich gerne spielen würde, nicht klar damit. Und dann kann man das hinter sich lassen, kurz irgendwie auf den Balkon gehen, frische Luft schnappen, sich ein neues Getränk aufmachen und ein schönes neues Spiel anfangen.
Ja, ich will aber noch zum Letzten gehen, was ich denke, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben, als für individuelle Karten, was zu einem unfairen Gefühl führen kann. Und das sind Draw Engines. Und das liegt daran, weil Draw Engines so unglaublich hinterhältig sind. Viele Leute sehen Rhystic Study, dieses 3-Mana-Enchantment, wo jedes Mal, wenn Gegner einen Zauber spielt, eins mehr zahlen muss oder der Spieler, der Rhystic Study hat, zieht eine Karte. Manche Leute sagen da, ach, ich zahle eh nicht dafür. Das ist oftmals genau, was das Spiel verliert. Wenn man noch ein bisschen ein Anfänger ist, dann sollte man Rhystic Study anschauen so als Karte, die sagt, Zauber deiner Gegner kosten eins mehr. Es sei denn, du zerstörst Rhystic Study.
Ja.
Denn Ressourcen.
Das ist übrigens eine Clause, die haben die meisten Karten natürlich.
Ja.
Diese Karte macht irgendeinen Effekt, es sei denn, du zerstörst diese Karte.
Genau. Wenn du für 3 Mana das an. Wenn du darfst ein Disenchant für 2 Mana auf Rhystic Study spielen, ich erlaub's dir, dann darf der Gegner auch eine Karte ziehen. Wenn das Ding dann weg ist. Aber ein großer Grund, wieso Rhystic Study so stark ist, so hinterhältig, wenn die Leute Karten ziehen, ist eigentlich, dass irgendwann mal Kartenquantität und Qualität überwiegt. Wir sind hier in 100-Karten-Format mit 100 einzelnen Karten. Das heißt, auch wenn es 3-gegen-1 Spieler sind, kann Kartenqualität immer noch entscheiden, weil natürlich, sagen wir mal, jedes Deck enthält 30 Karten, die besser sind als die anderen 30 Karten. Wenn ich mehr Karten ziehe, habe ich immer die höchste Kartenqualität, die richtige Antwort zur richtigen Zeit und vor allem Möglichkeiten, wie ich das noch weiter aufspitze, weil Rhystic Study kann mich auch in die nächste Draw Engine ziehen. Und das gibt mir dann die nächste mehr Ramp. Und mit mehr Ramp kann ich auf einmal doppelt so viel wie ihr alle spielen. Und auf einmal ist man eigentlich in einem 2-gegen-3 Szenario, weil Spieler 1 hat so viele Ressourcen zur Verfügung, dass er eigentlich 2 Spieler ist.
Okay. Mach's noch mal einfacher für mich. Ich kann deiner Mathe nicht 100%. Also basically sagst du, Rhystic Study und andere Karten, auch Smothering Tithe und so weiter, geben dir einfach incremental value over time. Also man meint vielleicht, es ist nicht so schlimm, und irgendwann hat man das Gefühl, ich spiele gegen ein Deck, das auf alles eine Antwort hat und sich die Antworten immer leisten kann. Und man weiß gar nicht, wo kam das jetzt her?
Richtig.
An welchem Punkt haben die auf einmal so viel Karten gezogen? Weil sie haben nie einen Zauberspruch gespielt, der gesagt hat, ziehe 20 Karten. Aber auf einmal haben sie eine Hand mit 20 Karten. Und dann weiß man, es liegt an, also man lernt sowas vielleicht auch relativ schnell auf die harte Art und Weise. Das liegt dann einfach daran, dass die Study zu lang liegen geblieben ist. Oder dass der Planeswalker, der pro Runde eine Karte zieht, zu lang liegen geblieben ist. Oder was auch immer. Und da hätte man was dagegen tun können.
Ja, denn Magic ist ein Spiel voller Ressourcen. Und wenn eine Person doppelte Ressourcen schlägt, kann man quasi denken, da sind 2 Spieler in ein Team. Weil er doppelt so viel macht, doppelt so viel spielt.
Ja, ja.
Und
jetzt verstehe ich, was
genau.
Du meinst.
Genau, deswegen meine ich, auf einmal ist man gegen 2 gegen 2,
gegen 1,
weil eine Person so viele Ressourcen hat, dass sie quasi ein eigener Spieler sind.
Wir gehen, würde ich mal sagen, weiter, Freddy. Und zwar, wenn die Leute dann so viele Karten haben, dann können wir gucken, was machen die damit. Also gehen wir so ein bisschen zu der nächsten Kategorie von Sachen, über die wir reden wollen heute noch kurz, nämlich die Play-Patterns. Also die Art und Weise, wie man sich verhält. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Punkt von, spielt man mit? Also das, was mich eigentlich am meisten stört oder das am schlimmsten, was das Blödste ist, was mir passieren kann, mir persönlich, wenn ich Magic spiele, ist, dass ich das Gefühl habe, ich sitze hier und ich gucke nur zu, wie jemand anderes spielt. Also entweder durch den Stacks-Effekt, so wie wir das vorhin gesagt haben, oder, Shoutout an den neu monoschwarzen Storm-Spieler Jochen an dieser Stelle, durch eben lange Storm-Turns. Und vielleicht auch einfach so lange Cantrip-Züge oder ewig langes Überlegen.
Genau, denn einer der Dinge, die zu extrem unfairen Gefühl kommt, ist, wenn eine Person so viel Spielzeit an sich reißt, dass eine Person so viel spielt wie die anderen 3 zusammen. Es ist halt ein gewisser Balancing-Akt. Und lange Züge werden halt oft von Spielern bestraft, denn ich meine, wenn die Leute lange Züge spielen, dann liegt es meistens aus irgendeinem Grund. Wenn sie in einen Storm-Turn gehen und oder halt Wasser treten, ein Zauber nach dem anderen spielen, dann sind es immer wieder für die anderen Spieler neue Informationen, die ständig präsentiert werden. Da muss man dann sehr aufmerksam sein eigentlich und sollte nicht abschalten und bekommt jedes Mal dieses Tracking-Problem, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was ist jetzt wo. Und das sichere Play in dem Fall ist es, den Spieler einfach zu töten, weil da muss man sich nicht mehr drum kümmern, wie viele Karten er gezogen hat, von welchen weiß ich und von welchen nicht und welche hat er da bereits gespielt.
Und das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Weil ganz oft, also ich habe schon oft diese Erfahrung gemacht, entweder habe ich das gelesen im Internet, wenn Leute das schreiben, oder ich habe das gehört im Umfeld, dass man sagt, ich habe dieses Deck, ich finde es cool, es ist gar nicht so krass mächtig, aber irgendwie bin ich immer der Arch-Enemy. Und irgendwie gehen die Leute immer als Erster auf mich und ich weiß nicht, woran das liegt. Weil objektiv ist mein Deck nach bestem Wissen und Gewissen, ich meine das quasi, also immer noch Zitat, so, ich meine das nicht, also ich gucke mir das Deck an, ich gucke mir die anderen Decks an, es ist nicht viel, viel, viel krasser. Trotzdem gehen die irgendwie auf mich und ich weiß nicht, warum. Und der Grund ist halt oft, dass die Spielweise des Decks einfach annoying sein kann. Also, dass man einfach das Gefühl hat, so, okay, entweder, wenn ich den zu lange in Ruhe lasse, in jedem Moment gewinnt er einfach aus dem Nichts, oder es kommt so ein ewig langer Zug, so ein total langer Dördelzug. Und das langweilt mich einfach, da habe ich keinen Bock drauf. Und es fühlt sich auch einfach stark an. Wenn jemand 40, 50 Game-Actions macht in einem Zug, dann denke ich, das ist ein Deck, das kann 40, 50 Game-Actions in einem Zug machen. Das kann mein Deck nicht. Ergo ist das andere Deck stärker als meins. Selbst wenn es gar nicht eine bessere Winrate hat oder am Ende gar nicht unbedingt aus diesen 50 Game-Actions irgendeinen Value ziehen kann.
Ja.
Und wir beide hatten ja auch mal so eine Situation zum Beispiel, genau so eine Situation, als wir im Stream waren bei Herumkommandiert, wo du ja auch, also morgen bist, aber wenn die Folge rauskommt, letzten Mittwoch warst, glaube ich. Mhm. Da war es so, da habe ich Okima und Kasur gespielt und du wusstest halt ganz genau, dieses Deck ist in der Lage, Leute zu One-Shotten mit Commander-Damage aus dem Nichts. Und weil du das wusstest, hast du gesagt, dieses Deck kann ich überhaupt nicht groß werden lassen und ich muss das als erstes aus dem Game nehmen. Und für mich war es so, dass ich mir dachte so, hey, warum geht jetzt Freddy so krass auf mich? Weil mein Deck ist gar nicht so viel stärker als die anderen oder als seins. Aber du musstest das, also es war eine kluge Spielhandlung von dir, das halt so zu tun. Nur ich hatte das Gefühl so, das war auch eine eigene Art von, also das ist auch eine Art von Unfairness, über die wir heute reden, dass man das Gefühl hat, mein Deck wird anders behandelt, so wie es das nicht verdient hat. Aber man muss da vielleicht auch manchmal in den Spiegel gucken und sagen, vielleicht hat das mein Deck auch einfach verdient. Vielleicht muss ich einfach damit rechnen, dass Leute so reagieren, wenn ich mit so einem Deck an den Tisch komme.
Das Lustige daran war auch noch, dass du vorher gesagt hast, du willst nicht von mir abhängig sein, als wir Torbrand gespielt haben, als ich Torbrand gespielt habe. Und das passierte viel zu oft, dass du abhängig bist. Und ich habe halt die gleiche Play-Pattern gesehen, als du mich angegriffen hast. So, wenn er mich noch einmal angreift, bin ich abhängig von ihm. Und ich lasse das gar nicht zu. Das muss man halt auch manchmal konsequent machen, weil das ist eine Art, wie man Tischpolitik am Ende managt. Wenn ich merke, der Spieler oder die Spielerin will immer ins Endgame kommen und dann den härtesten, krassesten Scheiß spielen und dass man eigentlich keine Chance mehr hat, weil die Kartenqualität so hoch ist, dann ist es halt leider so, dass ich den oder die nicht ins Endgame kommen lassen darf.
Freddy, was hältst du davon, wenn wir jetzt aus diesen Sachen, ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich viel unterschiedliche Sachen angesprochen, für die letzte Viertelstunde des Podcasts mal dazu gehen, was kann man jetzt noch mal machen, wie schafft man Abhilfe? Wir hatten das schon ein paar Mal mit drin, aber dass wir jetzt das mit dem Ruf vielleicht skippen.
Naja, das mit dem Ruf ist relativ wichtig, weil oft haben ja Karten einen gewissen Ruf. Also ich meine, Rhystic Study ist eine bekannte Karte, aber die Leute wissen auch, dass sie stark ist. Wird bloß oftmals falsch behandelt als Karte. Doch auch gewisse Commander haben einen Ruf, den sie vertreten. Und egal wie man das Niv-Mizzet-Deck baut, Niv-Mizzet-Deck wird immer bei den Leuten als Combo-Deck ankommen. Und vor allem, wenn man sagt, das ist nicht so ein Deck, das ist nicht so ein Golos-Deck, darf es auch nie das machen, was es aus Versehen machen kann. Also bitte nicht sagen, das ist nicht so ein Golos-Deck, weil das kann wirklich, weil das ist auch noch was unfair wirkt, als hätte jemand einen angelogen. quasi, ich kenne dieses Deck. Und dann macht es doch aus Versehen vielleicht das, was man denkt. Ja. Mhm. Und das wirkt dann auch unfair. Und deswegen möchte ich mal ganz kurz in die Abhilfe gehen. Oftmals ist der klügere Move, einen Commander zu nehmen, der unterm Radar fliegt oder vielleicht eine andere Version bietet, was Interessantes zu machen. Oder die gleiche Strategie auf eine andere Art und Weise einsetzt. Ein Stack kann immer noch extrem gleich sein. Aber dadurch, dass man alleine dieses Signal gibt, mein Commander ist nicht Mizzix of the Ismagos, der krasse Storm Is It Commander, sondern Rutar aus dem neuen Strixhaven Set, die für 2 Mana einen Spell kopiert und sich auf die Hand nimmt. Rutar ist schwächer. Rutar ist aber auch kein schlechter Commander und passt vor allem in diese Spellstorm-Strategie. Und du hast immer noch diesen Kern der 99 Karten, der extrem gut mit ihr funktioniert. Aber man ist nicht das Ziel Nummer 1 an jedem Tisch.
Genau, also das geht ja so ein bisschen zurück zu dem, was wir, Shoutout nochmal hier an unsere Early Beginnings, in unserer allerersten Folge besprochen haben, nämlich dieses berühmte Konzept unter dem Radar fliegen, was auch wieder so ein bisschen seine Limits hat, aber das mal für einen anderen Tag. Einfach um das jetzt nochmal ganz kurz zu kontextualisieren, was wir meinen oder in welchen Teil der Diskussion wir jetzt gerade gegangen sind, weil wir reden hier ja von 2 Perspektiven in der Folge. Ne? Die eine Perspektive ist von der Person, die das Gefühl hat, ich sitze mit einem unfairen Deck am Tisch und fühle mich so, als ob ich nichts machen kann. Da haben wir ja schon so ein bisschen gesagt, was man dann eben tun kann. Eben zum einen tatsächlich drüber reden, Powerlevel der Decks abgleichen, ob das wirklich alles zusammenpasst. Und zum zweiten eben dann doch merken, wenn es jetzt eine Karte gibt, die eben mein Deck komplett aus dem ausschaltet, dann sollte ich vielleicht ein Removal reinpacken, was mir erlaubt, mit dieser Karte umzugehen. Oder eben einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass sowas wie Incremental Value Pieces man nicht ignorieren sollte. Das sind ja 3 Sachen, die wir schon gesagt haben. Und jetzt gehen wir noch mal so ein bisschen zu dem, wenn man die Person ist, die ein Deck spielt, was als unfair wahrgenommen wird, also was wir vorhin ja schon hatten, aufgrund der Grundlage, so ich mag halt lange Storm-Turns, was kann man dann machen? Und was du gerade schon gesagt hattest, war natürlich, man kann einfach einen Commander spielen, mit dem man unterm Radar fliegt. Man kann natürlich ein anderes Deck spielen, also dass man einfach sagt, okay, dann spiele ich halt nicht den langen Stormzug oder den ewigen Cantrip-Zug. Und man kann natürlich auch einfach sagen, deal with it, dann muss ich einfach mit dem umgehen, dass Leute mich als Bedrohung empfinden und trotzdem an den Tisch gehen damit. Und dann halt vielleicht gegebenenfalls mit den Leuten reden und sagen, hey, ich würde halt gerne dieses Deck spielen, ihr kennt dieses Deck. Ich würde euch bitten, dass ihr Deck spielt, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr da auch wo ihr nicht das Gefühl habt, ihr müsst jetzt 3-1 machen. Also das ist wieder, diese Power-Level-Diskussion kann ja immer, oder ich sag mal, diese Spiel-Experience-Diskussion kann ja immer in unterschiedliche Richtungen auch gehen.
Was ich auch noch sagen würde, ist, wenn man sich wirklich unfair fühlt, sollte man vielleicht nicht den Spieler anfragen, so, hey, was hast du gerade gemacht, sondern vielleicht auch mal eine Frage an den gegnerischen Spieler stellen, was hättest du am allerwenigsten gesehen gerade? Also was hätte dich abhalten können davon? Jetzt halt nicht unbedingt die Frage
wovon?
Zum Beispiel, wenn jemand in einen Storm-Turn geht. Einfach mal vom gegnerischen Spieler die Perspektive bekommen, damit man vielleicht auch das Deck besser versteht vom Gegner. So, übrigens, wenn der Gegner dann sagt, ja, ihr hättet mir mein Graveyard exilen müssen, dann hätte ich nicht so viel recurren können, dann weiß ich in der Zukunft, warte mal, daran das habe ich gar nicht gedacht. Oder, weil das ist jetzt.
Also, dass man gemeinsam danach analysiert, wo wären die Schwachstellen gewesen, wo man hätte eingreifen können, um die vermeintliche Übermacht dann doch ziemlich schnell zusammenfallen lassen zu können, wie ein Kartenhaus.
Da ist eine gewisse Ehrlichkeit, die man braucht, aber dann auch bitte die Ehrlichkeit gegenüberbinden und nicht einfach nur sagen, so, ich komme jetzt halt an und komme mit einem krassen Stack, damit du nie mehr spielen kannst, weil dann gehen wir ja wieder in dieses Wettrüsten, was ja eigentlich keiner wirklich möchte, dann für die eigentliche Playgroup. Ja. Aber
ganz kurz einfach, um das nochmal wirklich zu unterstreichen, was du sagst, weil mir fällt dazu, also ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, man kann sein Deck nicht allein dadurch besser machen, dass man das Deck tatsächlich verändert und neue Karten reintut, man kann sein Deck eben auch besser machen, indem man das Deck besser kennenlernt und indem man auch die Decks, gegen die man spielt, besser kennenlernt und indem man eben merkt, okay, das und das ist vielleicht die Schwachstelle dieses anderen Decks, wo ich bisher nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und jetzt, wo ich das weiß, weiß ich, dass ich mir mein Removal, das ich auf der Hand habe, vielleicht für eine bestimmte krasse Karte aufheben sollte, mit der ich halt rechnen muss, dass die kommt. Das ist natürlich ein bisschen was, was eher relevant ist, wenn man mit denselben Personenkreisen oder denselben Decks regelmäßig spielt. Aber man lernt dabei auch, wenn man das mal anfängt, mit konkreten Decks und konkreten Leuten zu machen, dabei lernt man auch in Zukunft für Decks, die man noch nie gesehen hat oder Leute, die man noch nie davor getroffen hat, eine realistische Erwartungshaltung zu machen. So, okay, das Deck wirkt auf mich so, als ob das und das noch kommen könnte. Sollte ich mal lieber vielleicht mir ein paar Sachen in der Hinterhand halten und nicht mein Pulver verschießen für die frühen Lanova-Elfen oder sowas in der Richtung.
Mhm. Aber wenn man selbst der Spieler ist, der auch mal ganz gern, ich sag mal, Cantrips mag und mit dem neuen Izzet-Deck, es geht ja ein bisschen in die Storm-Richtung. Oder vielleicht auch jemand, der schon mal böse angeschaut worden ist, wie Fritz, weil Scroll-Rack zu lange gedauert hat oder Sensis Divining Top.
Was? Da wurde ich noch nie böse angeschaut. Nein. Ich war damit beschäftigt, auf mein Deck zu gucken. Ich habe nicht geguckt, die Hater, die konnte ich nicht wahrnehmen in der Situation.
Naja, das kann nämlich auch ein bisschen dazu führen, dass man ein bisschen Playtime an sich nimmt und dann die Leute sich die Rechnung machen, wenn der Spieler draußen ist, habe ich eine Stunde mehr Spielzeit und ihr könnt noch eins reinbekommen. Es ist häufig dann auch relativ wichtig, mal zu sagen, hey, diese kleine Situation ist meine Zeit nicht wert und ich lasse es einfach gehen. Ich muss nicht bei jedem einzelnen Punkt, wo ich eine Interaktion haben könnte, auch wirklich so tun, als hätte ich eine Interaktion oder das andeuten. Und auch einfach mal ein bisschen dann, wenn ich dieses Deck bin, wo das in solche langen Turns geht, dann muss ich auch ein bisschen aus Fairness sagen, dass ich eventuell schneller spielen muss, mir eine kleine interne Schachuhr setzen, damit ich sagen kann, so, gut, ich habe jetzt, bevor ich zu lange überlege, mach einfach mal weiter.
Absolut, 100% Zustimmung von mir. Es gibt so viele, das gilt nicht nur für Decks, die viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern ganz generell, wenn man Commander spielt, so viele kleine Angewohnheiten, die man sich anüben kann, um weniger Zeit zu nehmen, dass man im gegnerischen Zug einfach schon fetcht und nicht wartet bis Endstep vom Spieler vor mir, bis ich meine Fetchlands cracke, weil es gibt einfach wenig Grund dafür, das zu tun. Im Turnier-Magic gibt es Grund dafür. Im Turnier-Magic ist es sinnvoll, dass du immer das optimale Play machst und dafür dann im Zweifelsfall vielleicht dir auch mal ein bisschen Zeit nimmst zum Nachdenken. Im Commander musst du halt nicht immer das optimale Play machen. In bestimmten Situationen dann natürlich schon, wenn es wirklich um die Wurst geht am Ende. Aber gerade im Spielaufbau oder generell, solange noch vier Leute am Tisch sind, balanciert sich das alles eher aus. Und wenn du suboptimale Plays machst, fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Und das Zeitersparnis, das man hat, ist viel wert, weil zum einen, man kann einfach mehr Spiele am einen Abend machen. Das ist eine simple Mathematik, die du vor kurzem mal auf Twitter, glaube ich, auch aufgestellt hast, die da relativ eindeutig ist. Und zum zweiten, man spart sich quasi den Goodwill der Leute auf, das Goodwill-Budget, für die Situationen, wo man es wirklich braucht. Ich bin jemand, der gerne mal sehr tief in den Tank geht und sehr lange nachdenkt über bestimmte Spielaktionen. Und das kann Leute auch nerven. Und wenn man das aber wirklich macht an einem Punkt, wo es wirklich die Frage ist, das ist jetzt wirklich spielentscheidend, dann verstehen das die Leute meistens auch. In einem bestimmten Rahmen natürlich. Aber die würden es weniger verstehen, wenn man schon am Anfang oder das ganze Spiel über ständig lang nachdenkt, weil man ja keinen Fehler machen will. Also so ein bisschen sich verabschieden von diesem, man muss immer das optimale Play machen, ist, glaube ich, einfach, am Ende führt es dazu, dass man besser spielt, anstatt schlechter.
Und vor allem, als ich denke, schönes Schlusswort für das Segment, es führt auch dazu, dass man am Ende mehr Spiele reinbekommt, weil jedes Spiel ist eine Chance, erneut zu gewinnen.
Oh, das ist doch mal richtig schön. Ich würde sagen, damit können wir gucken zu endlich mal wieder einer Karte of the Week. Yeah. Wir haben lange keine Karte of the Week mehr gehabt. Ist uns vorhin aufgefallen. Wir haben kollaborativ eine mitgebracht, nicht wahr?
Richtig. Und das ist eine Karte, die ein bisschen in diese Schiene geht. Und es ist Omniscience. Ein 10-Mana, 7 und 3 Blau Enchantment mit You may cast spells from your hand without paying their mana costs. Also, diese Karte ist super interessant, denn meistens, wenn man sie nicht rauscheatet, dann passiert sie halt auch wirklich so Turn 8, Turn 7 vielleicht, wo man auch ein bisschen sagen muss, ab diesem Zeitpunkt gibt es so einen gewissen Grad von Anything Goes. Und das ist eine Karte, die einfach unglaubliche Macht hat, aber auch diese Storm Turns ein bisschen enabled. Es ist trotzdem interessant, denn wie oft ich diese Karte gesehen habe, ist versus was sie gemacht hat, ist genau dieses, ich nehme es stärker wahr, weil fünfmal, wo ich sie gesehen habe, in zwei Fällen gehen Leute in den Stormturn, in drei Fällen spielen Leute halt einfach ein paar coole, große Karten damit aus. Und das bleibt halt dann liegen für ein paar Runden. Diese Stormturns bleiben einem aber viel stärker in Gedanken, sodass ich jedes Mal dieses Kill-on-Sight-Effekt habe. Es darf um keinen Fall durchkommen, hat keine Chance. Während es eigentlich als Karte, ja, eben an Spieler abhängig ist.
Und es ist halt eine dieser Karten, die diesen extremen Ruf haben. Also Omniscience in Kombination mit Enter the Infinite ist ja auch so eine Zwei-Karten-Kombination, die bei vielen Leuten, glaube ich, echt Angstschweiß auslöst. Und wenn ich mich mit jemandem an den Tisch sitze und der sagt mir, hey, ich habe übrigens in meinem Deck, meine Wincon ist Omniscience und Enter the Infinite, dann werde ich einfach dieses Deck vollkommen anders wahrnehmen und vollkommen anders priorisieren in meinen Spielentscheidungen, welches Deck ich jetzt zum Beispiel unterbreche, als wenn ich diese Information nicht hätte. Und wie du vorhin richtig gesagt hast, Omniscience allein ist jetzt an sich eine Karte, die jetzt nicht so viel mehr macht oder nicht so viel schneller gewinnt als Tooth and Nail oder als was auch immer. Und teilweise man mit der sogar besser interagieren kann, weil es halt eine Enchantment ist. Es ist nur trotzdem eine Karte, die so dieses Gefühl von overwhelming power halt hat. Und das kann cool sein, das kann aber auch frustrierend sein. Und ja, und damit eine Karte, die, glaube ich, so ein bisschen das ganz gut auf den Punkt bringt, worum es heute in der Folge ging.
Ja, denn es ist mächtig, es ist groß, es lässt einen hilflos fühlen. Aber ist es wirklich so schlimm in den meisten Fällen, so wie ich es bis jetzt gesehen habe? Mei, da könnte auch eine andere 10K, da könnte auch eine Peer into the Abyss stehen für 7 Mana, die einen die Hälfte des Decks zieht. Und da ist wahrscheinlich auch eine Combo drin.
Ja, wobei ich zugeben muss, ich persönlich, mir fällt es auch auf, in den Metas und mit den Leuten, mit denen ich spiele, die wenigsten von denen spielen Omniscience tatsächlich. Ich habe die erst sehr selten begegnet, weil sich die einfach so ein bisschen von selber auch einfach rausreguliert aus einem bestimmten Commander-Segment, sage ich mal. Fände ich mal interessant, der tatsächlich mal noch mal häufiger zu begegnen. Aber ich habe das Gefühl, dass, wenn ich sie gesehen habe in der Vergangenheit, sie leider dann doch häufig zu eher uninteressanten Spielen geführt hat, indem sie sofort gewonnen hat oder halt einfach nichts gemacht hat, weil sie halt einfach gekontert wurde.
Letzte Mal, als ich sie gesehen hatte, war es in einem Band Angel Tribal und was es gemacht hat, war halt einfach drei große Angels rausspucken.
Drei große Angels ist ein gutes Stichwort. Weil ab nächster Woche sind wir wieder drei große Angels, wenn unser lieber Jochen wieder da ist. Und wir können jetzt das Rätsel auflösen. Er ist vermutlich immer noch kein Schwarzspieler. Wir haben da vielleicht ein bisschen geflunkert. Würde aber sagen, dass wir für heute mal Schicht im Schacht machen. Und einfach nochmal ja, den Leuten sagen, sie sollen auf die üblichen Plattformen kommen, um uns überall zu folgen. Und eine gute Woche zu haben, oder?
Richtig, denn auf Twitter sind wir unter edh-kompass. Folgt uns auf dem Discord, Instagram @commandercompass. Das gleiche auf TikTok. Merlotter bin ich noch auf Twitter. Gütiger Gott ist der Jochen Redinger auf Twitter. Und Fritz-Espenlaub ist der Fritz-Espenlaub auf Twitter.
Ist eigentlich der Lieblingswein von Merlotter, ist es der Merloter?
Also, du hast den Punt endlich erkannt. aber hier kommt jetzt halt wahrscheinlich das Schlimmste. Ich verrate gerade den Commander Kompass. Ich bin eigentlich ein Weißweintrinker. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und begebe mich in Scham ins Bett. Tut mir leid, euch alle.
Ich finde das gar nicht schlimm. Mich stört das überhaupt nicht. Ich würde sagen, nächste Woche in alter Frische. Ciao, ciao.
Servus.